Der Text, über den Klaus jetzt gleich predigen wird, steht heute in Matthäus 5, Verse 15 bis 20. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nicht um aufzulösen bin ich gekommen, sondern um zu erfüllen. Denn Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, soll vom Gesetz nicht ein einziges Jota oder ein einziges Häkchen vergehen, bis alles geschieht. Wer also auch nur eines dieser Gebote auflöst, und sei es das Kleinste, und die Menschen so lehrt, der wird der Geringste sein im Himmelreich. Wer aber tut, was das Gebot verlangt und so lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen.
Lasst uns am Anfang noch beten. Himmlischer Vater, du hast jetzt zu uns gesprochen. Wir bitten dich, gib uns Verständnis, ändere uns. Und lass uns mit neuer Leidenschaft erkennen, was Nachfolge von Jesus bedeutet. Wir bitten dich im Namen Jesu. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die Worte, die wir gerade gehört haben, die unser Herr Jesus gesprochen hat und die für viele Christen eine Herausforderung darstellen, die sind schwierig zu verdauen, oder? Jesus hat sich gerade auf eine Weise zum Gesetz und den Propheten bekannt, die keine Zweifel offen lässt. Gesetz und Propheten, das ist eine Zusammenfassung für das Wort Gottes, also das Alte Testament damals. Und Jesus hat sich zur dauerhaften Gültigkeit nicht nur der Propheten, mit denen hätten wir vielleicht kein allzu großes Problem, sondern auch des Gesetzes von Mose bekannt. Und da verspürt vielleicht schon so manch einer, so ein leichtes Kribbeln im Nacken. Predigt Jesus hier eine Form der Gesetzlichkeit? Mit Gesetzlichkeit meine ich die Einstellung, dass wir vor Gott dadurch gerecht werden, dass wir gute Werke tun. Und im Zusammenhang hat Jesus ja gerade von guten Werken gesprochen. Vers 15, er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und diese guten Taten verbindet Jesus dann in den Versen 17 bis 20 mit dem Gesetz. Predigt Jesus Gesetzlichkeit? Und wenn ja, was bedeutet das für uns, die wir ja Nachfolger von Jesus uns nennen und sein wollen? Das bedeutet es ja, im Kern Christ zu sein, ich folge Jesus nach. Und Nachfolge bedeutet dabei nicht, dass ich Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst trotte oder mehr oder weniger fröhlich ein paar Lieder trällere. Nachfolge bedeutet, dass ich jeden Bereich meines Lebens auf meinen Herrn und Erlöser ausrichte. Christ zu sein bedeutet, dass ich so denken will wie Jesus, so reden will wie Jesus und so handeln wie er. Wenn Jesus sich hier so unmissverständlich zum Gesetz bekennt, dann muss ich davon ausgehen, dass er irgendwie dasselbe von seinen Nachfolgern erwartet. In der Leipzig English Church bekennen wir uns zu einem bestimmten Predigtmodell, das vielleicht nur am Rande. Und das hat zum Teil unangenehme Konsequenzen. Das Predigtmodell könnte man fortlaufende Auslegungspredigt nennen und basiert darauf, dass wir es beim Wort Gottes mit Texten zu tun haben, die zusammenhängend geschrieben wurden. Die zwei wichtigsten Zusammenhänge sind dabei einerseits die Weise, wie jeder einzelne Text, also hier zum Beispiel das Matthäusevangelium, in sich zusammenhängt und andererseits, wie der Text, der vor uns ist, im Gesamtzusammenhang der Bibel zu verstehen ist. Denn die Bibel ist ja Gottes Wort und Gott gibt diesem Wort eine Einheit und diesen Zusammenhang müssen wir ergründen. Dementsprechend wollen auch wir das Wort Gottes zumindest in diesen zwei Zusammenhängen verstehen und auslegen und dann auch anwenden. Und Deshalb springen wir nicht Sonntag für Sonntag von einem Text zum anderen, von einem Teil der Schrift zum anderen, sondern wir predigen einen Text fortlaufend, um sie dadurch besser in ihrem Zusammenhang zu verstehen. Und wisst ihr, was das Unangenehme an diesem Predigtmodell ist? Ich kann mir die Texte nicht raussuchen. Und ihr auch nicht. Und deshalb haben wir diesen Text vor uns. Wir können so einem schwierigen Text nicht einfach so ausweichen, auch wenn wir das gerne täten. Heute spricht Jesus also die Themen Gesetz und Gerechtigkeit an. Genauer gesagt, so fängt Jesus an in Vers 17, geht es um das Thema Erfüllung. Und wie wir schon gesehen haben, geht es in Vers 17 nicht nur um das Gesetz, sondern um die Propheten und das Gesetz, also das Alte Testament. Und Jesus erstickt gleich jegliche Spekulation, dass das Wort Gottes vielleicht seine Gültigkeit verlieren könnte, weil er gekommen ist. Erstickt das im Keim. Er sagt, nicht um aufzulösen bin ich gekommen, sondern um zu erfüllen. Das Wort Gottes wird also auf keinen Fall seine Gültigkeit verlieren, sondern es wird gerade dadurch, dass er es erfüllt, in seiner dauerhaften Gültigkeit bestätigt. Das Gesetz und die Propheten haben für Jesus absolute Priorität und der Erfolg seines Kommens und seiner Mission definiert sich dadurch, dass er sie bis ins Detail erfüllt. Und vielleicht fällt uns dabei auf, dass die Frage gar nicht ist, ob sein Kommen Folgen für die Rolle des Alten Testaments haben könnte, sondern welche. Und eine zweite Sache ist die, und das ist wichtig, dass Jesus in dieser Erfüllung sich tatsächlich selbst der Schrift unterordnet. Ich hatte gerade schon angedeutet, dass wir uns der Schrift unterordnen, indem wir diese Zusammenhänge versuchen zu verstehen. Aber selbst Jesus stellt sich nicht über das geschriebene Wort Gottes. Er kommt nicht und macht, was er will, sondern er ordnet sich unter. Er kommt mit einer Mission und die entnimmt er aus dem Alten Testament. Und sein Erfolg besteht darin, dass er das Alte Testament erfüllt. Was hat es denn eigentlich mit dieser Erfüllung auf sich? Bei Propheten mag es vielleicht noch relativ verständlich erscheinen. Propheten weissagen etwas, sie sagen was voraus. Und wenn diese Vorhersage dann eintrifft, dann spricht man von Erfüllung. Das haben wir im Matthäusevangelium ja auch schon ausreichend gesehen. Aber hier geht es eben ab Vers 18 ganz deutlich um das Gesetz. Und da stellt sich die Frage, wie erfüllt Jesus das Gesetz? Ich will hier nur drei von mehreren Möglichkeiten nennen. Nummer eins, das Gesetz ist der definitive Ausdruck von Gottes Willen und dass Jesus Christus das Gesetz erfüllt, bedeutet auch, dass er Gottes Willen vollkommen erfüllt. Geht es darum, dass Jesus diese Gebote einfach vollkommen und perfekt einhält? Das hat er ja ohne Zweifel getan. Aber Jesus ist mehr als nur jemand, der ein gutes und oder sogar vollkommenes Leben gelebt hat. Ja, er hat den Willen Gottes vollkommen erfüllt. Aber er ist auch der Christus, der von Gott auserwählte König, der das Himmelreich bringt. Und deshalb, denke ich, ist klar, dass mehr hinter dieser Erfüllung stecken muss, als einfach nur ein vollkommenes Leben. Nummer zwei, vielleicht bringt Jesus das Gesetz einfach zu seiner vollen Bedeutung, indem er zum Beispiel insbesondere darauf hinweist, dass alle seine Gebote in diesem doppelten Gebot der Liebe für Gott und für den Nächsten enthalten sind. Das stimmt natürlich auch wieder, das sagt Jesus explizit. Aber warum redet er dann hier vom Jota und vom Häkchen, was ja andeutet, dass es bis ins kleinste Detail und nicht nur abstrakt ums große Ganze geht. So wichtig also dieses Doppelgebot der Liebe für uns ist und für unser Verständnis vom Gesetz, wieder deutet sich an, dass mehr dahinter steckt. Und Nummer drei, ist, denke ich, die Art und Weise, wie es am besten verstanden wird, nämlich so, genauso wie in den vorherigen Kapiteln. Nämlich, dass nicht nur die Weissagungen, von denen wir dort erfahren haben, sondern das Alte Testament insgesamt so ausgelegt ist, dass sie uns auf die Ankunft von Jesus vorbereitet. Es geht dabei einerseits um prophetische Weissagungen. Die weisen uns auf Jesus hin, damit wir wissen, wer kommt, wenn er kommt. Zweitens geht es dabei aber sogar um ganze Ereignisse, geschichtliche Ereignisse. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Kapitel 2, da fliehen Josef, Maria und Jesus nach Ägypten, weil Josef von einem Engel erfahren hat, dass Herodes das Kind umbringen will. Und als sie wieder zurückkehren, da findet ein Ereignis in der Geschichte Israels seine Erfüllung. Nämlich in Kapitel 2, Vers 15 sagt er, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ursprünglich hat Gott das Volk Israel aus Ägypten gerufen. Und hier wird aber klar, dass der Auszug aus Ägypten des ganzen Volkes selbst auf ein Ereignis vorverweisen, das in Jesus seine Erfüllung findet. Also erstens, Jesus erfüllt die Prophezeiungen im Alten Testament. Zweitens, Jesus erfüllt die Ereignisse in der Geschichte Israels, die auf Jesus vorverweisen. Und drittens, das Gesetz des Mose bis ins kleinste Detail weist uns auf Jesus hin. Es bereitet uns auf Jesus vor. Und wir hätten es natürlich auch viel einfacher haben können in Matthäus 11, Vers 13. Da drückt Jesus es selbst ganz schlicht und einfach so aus. Er sagt, alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes, dem Täufer. Also bis Johannes gekommen ist, haben diese Weissagungen stattgefunden, dann ist Jesus gekommen und die Zeit der Erfüllung hat begonnen. Jesus erfüllt also das Gesetz in einer Weise, dass er das erfüllt, was auf ihn hingewiesen hat. Das ist, denke ich, die wichtigste Art und Weise, wie wir Erfüllung verstehen sollten. Und dann wird auch klar, warum das Kommen von Jesus nicht einfach das Gesetz auflöst, sondern warum Jesus es durch sein Kommen bis zum letzten Häkchen, bis zum letzten Detail bekräftigt und bestätigt. Also das Gesetz hat weiterhin seine Gültigkeit. Und ich weiß nicht, vielleicht tritt jetzt an dieser Stelle wieder das Kribbeln im Nacken auf, diese Nervosität, dass ich bei einer positiven Bewertung des Gesetzes automatisch die Gesetzlichkeit mit einschleicht. Und dazu müssen wir eigentlich sagen, im ersten Jahrhundert hätte ein Jude dieses Kribbeln nicht einmal ansatzweise verspürt. Das ist ein Kribbeln, das uns heute vielleicht zugeht. Für die Juden war das Gesetz etwas Gutes. Und die schlimmste Art zu leben war die Gesetzlosigkeit der übrigen Völker. Das Gesetz war für sie ein Geschenk der Gnade Gottes. Es war der Ausdruck von Gottes andauerndem Wohlwollen. Er hatte das Volk gerettet aus der Sklaverei in Ägypten, durch das Meer und die Wüste hindurch, hatte er es zum Berg Sinai gebracht und dort dem Volk durch Mose das Gesetz als gute Lebensregel quasi vorgegeben. Und jetzt, am Berg Sinai, da gibt er ihnen dieses gute Gesetz und es ordnet die Beziehung des Volkes mit Gott, miteinander und mit anderen Völkern. Heutzutage wird uns das Gesetz vielleicht am ehesten in Form der ethischen Ansprüche der 10 Gebote bekannt sein. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter und so fort. Aber während einerseits das ganze Gesetz tatsächlich zusammengefasst werden kann, bis zu diesem Doppelgebot, von dem wir es gerade hatten, dann sind die praktischen Auswirkungen, die dann noch zum Gesetz dazugehören, viel komplexer. Und deshalb besteht das Gesetz aus vielen Geboten, 613 insgesamt, die alle Teile des Lebens berühren. Da handelt es sich nicht nur um moralisches Handeln, sondern um Heiligkeit, um Reinheit, um Unreinheit, um Segen und Fluch als Konsequenz, wenn das Gebot gebrochen oder gehalten wurde. Und in alledem ist das Gesetz sehr realistisch und geht davon aus, dass das Volk Gottes diese Gebote brechen wird. Es verlangt nichts Unmögliches, sondern im Gesetz drin sind schon Möglichkeiten, wie man mit Gott nach einem Bruch eines Gebotes wieder ins Reine kommen kann. Gott hat das Opfersystem mit in das Gesetz eingeführt. Und dadurch erlaubte Gott, dass die Schuld und Bestrafung für einen Gesetzesbruch vom Menschen auf ein Opfertier übertragen werden konnte, damit die Schuld des Menschen nicht für immer zwischen ihm und Gott stehen musste, sondern die geschädigte Beziehung zu Gott stattdessen wiederhergestellt werden konnte. Also zusammengefasst, die Juden empfanden das Gesetz als etwas grundlegend Positives. Und für sie war es besorgniserregender, dass es vielleicht den Anschein hatte, dass Jesus das Gesetz abschaffen wollte, wenn es für uns vielleicht besorgniserregender ist, dass Jesus das Gesetz aufrechterhalten will. Ich habe euch einen Abschnitt aus der Rede von Moses, mit der er das Gesetz im 5. Buch Mose einleitet. Eigentlich wollte ich es euch auf Beamer zeigen, aber jetzt müsst ihr einfach gut zuhören. Oder es im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Verse 5 bis 8 aufschlagen. Seht, sagt Mose, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit er danach handelt in dem Land, in das er zieht, um es in Besitz zu nehmen. So haltet sie und handelt danach, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und eure Einsicht. Wenn sie all diese Satzungen hören, werden sie sagen, was für ein weises und einsichtiges Volk ist diese große Nation. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nahe sind, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir zu ihm rufen? Und welche große Nation hätte Satzungen und Rechte, so gerecht wie diese ganze Erweisung, die ich euch heute gebe? Das Gesetz ist etwas Gutes. Und das Gesetz ist nicht etwas Abstraktes, was Gott gegeben hat und sich dann quasi davon vom Volk entfernt und das Volk damit leben wird. So soll er leben und ich kümmere mich um was anderes. Sondern es ermöglicht die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes. Und ein Volk, das nach diesem Gesetz zu leben sucht, wird sich durch seine Weisheit und Einsicht von anderen Völkern abheben. Ganz, ganz revolutionär ist dieses Gesetz. Gottes Volk wird durch diese Lebensordnung erkennbar anders sein, so sagt Moses voraus, und die Völker werden das Volk Israel wegen ihrer Einsicht und Weisheit preisen. Und man könnte es in Anlehnung an die Worte von Jesus hier fast so formulieren, dass das Gesetz Israel zum Salz und Licht der Erde werden lässt. Also was predige ich jetzt? Gesetzlichkeit. Naja, ich hoffe, dieser kurze Umweg war hilfreich, damit das Gesetz für uns nicht negativ belastet ist, sondern als etwas durch und durch Gutes. Denn das sollte uns helfen, die Warnung von Jesus besser nachvollziehen zu können, das Gesetz unter keinen Umständen und in welcher Form auch immer zu manipulieren oder gar zu ignorieren. Das Gesetz muss so bleiben, wie es ist. Es ist fundamental wichtig. Es ist gut und gleichzeitig erwartet es seine Erfüllung in Jesus Christus. Und das bedeutet, wenn wir etwas davon wegnehmen, dann wird nicht nur das Leben gegen Gottes Willen geordnet, sondern wir werden auch Jesus weniger gut verstehen können. Das Gesetz stellt gewissermaßen eine Kontur dar oder eine Projektion, von der Jesus die Erfüllung ist, das Ganze. Und wenn wir die Kontur verändern, dann werden wir Jesus nicht mehr ganz verstehen. Wenn wir das Gesetz nicht so stehen lassen, wie es ist, dann laufen wir am Ende Gefahr, dass wir Jesus mit unseren eigenen Vorstellungen füllen und nicht mehr mit denen, die Gott uns vorgegeben hat. Jetzt müssen wir aber bei aller Hochachtung für das Gesetz eines beachten. Jesus sagt in Vers 19, ihr habt es vor euch, wer also auch nur eines dieser Gebote auflöst und sei es das kleinste und die Menschen so lehrt, der wird der geringste sein im Himmelreich. Wer aber tut, was das Gebot verlangt und so lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Und wir müssen aufpassen, was er nicht sagt. Er sagt nicht, wer nun ein Gebot auflöst, wird nicht in das Himmelreich kommen. Das ist ganz wichtig. Jesus redet hier von Menschen, die schon im Himmelreich sind. Und auch das Auflösen eines Gebotes bedeutet laut der Worte von Jesus nicht automatisch, dass sie hinausgeworfen werden. Ja, Jesus kündigt Konsequenzen an. Unsere Einstellung zum Gebot wird anscheinend unseren Rang im Himmelreich beeinflussen. Nur wer das Gebot tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Wer eines auflöst, eines dieser Gebote, wird der geringste sein. Aber die Frage, ob wir drin oder draußen sind, hat mit unserer Gerechtigkeit zu tun. Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Hier geht es darum, wer im und wer nicht im Himmelreich ist. Und das bedeutet, Jesus sagt, wir brauchen eine bessere Gerechtigkeit als die der Pharisäer. Und das ist ironisch, weil die Pharisäer eigentlich die sind, die sich damit rühmen und von anderen so angesehen werden, dass sie die Gesetze halten, bis ins i-Tüpfelchen. Dadurch war eigentlich allen klar, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten eines Tages, wenn das Himmelreich kommt, die Ehrenplätze einnehmen will. So gerecht wie die Pharisäer war nämlich sonst niemand. Dachten die zumindest. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist doch irgendwie widersprüchlich, dass Jesus einerseits das Halten und Lehren der Gebote so ausdrücklich bekräftigt und andererseits aber den Pharisäern, die ja eigentlich genau das tun oder meinen es zu tun, dass sie denen effektiv den Platz im Himmelreich, er ihnen den Platz im Himmelreich abspricht. Ihre Gerechtigkeit ist nichts wert. Eure muss besser sein. Bedeutet das aber, dass wir die Gebote noch besser halten müssen als die Pharisäer? Da kann man ganz schön Angst bekommen, wenn das wirklich der Fall wäre. Aber wenn wir das tun, dann vergessen wir wieder den Zusammenhang der Schrift hier und vor allem der Bergpredigt. Denn Jesus hat in Vers 3 eigentlich schon ausdrücklich das Kriterium genannt, wer zum Himmelreich dazugehört. Selig die Armen im Geist, ihnen gehört das Himmelreich. Und wenn wir das mit Vers 6, das die Gerechtigkeit reinbringt, zusammennehmen, selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Mit diesen zwei Versen ist eigentlich klar, dass es Jesus nicht um eine Gerechtigkeit geht, die wir uns selbst erarbeiten können, sondern eine, nach der wir hungern und dürsten, weil sie uns fehlt, weil wir arm sind im Geist und weil sie uns nur von Gott geschenkt werden kann. Wer meint, sich seine Gerechtigkeit selbst durch gute Werke erarbeiten zu können, der meint, geistliche Ressourcen und geistliches Potenzial zu haben, die ihn nicht mehr arm im Geist, sondern reich im Geist sein lassen. Oder zumindest denkt er das. Wer arm ist im Geist, der wird zu Gott kommen. Der wird nach der Gerechtigkeit Gottes hungern und dürsten. der darf sich von Gott mit Gerechtigkeit beschenken lassen. Mit anderen Worten, das, was wir so sehr befürchtet haben in diesen Versen, Vers 17 bis 20, dass Jesus die Gesetzlichkeit predigt, das schließt er eben gerade aus als grundlegend falsch. Und ich hoffe, wenn wir das verstanden haben, dass das Halten und Lehren der Gebote nichts mit der Frage nach dem Drin- und Draußensein zu tun hat, dann lässt hoffentlich das Kribbeln im Nacken auch so ein bisschen nach. Aber die Frage bleibt, sollten die Nachfolger von Jesus Christus die Gebote halten, so wie Jesus es hier fordert, bis Himmel und Erde vergehen, soll vom Gesetz nicht ein einziges Jota oder ein einziges Häkchen vergehen, bis alles geschieht? Vielleicht halten wir sie nicht mehr aus Gerechtigkeit, um der Gerechtigkeit willen, sondern vielleicht halten wir sie aus reinem Gehorsam. Vielleicht sind wir ja die Geringsten im Himmelreich, weil wir keine Opfer darbringen, weil wir keine Beschneidung praktizieren, weil wir Schweinefleisch essen, weil wir den Sabbat mal mehr und mal weniger halten, ganz zu schweigen von all den anderen Geboten und Verboten, die im Alten Testament durch Gott vorgegeben sind und die gut sind. Wenn das der Fall sein sollte, dann wären wir in guter Gesellschaft. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir uns im Oktober letztes Jahr die Apostelgeschichte Kapitel 15 angeschaut haben. Da mussten sich die Apostel selbst der Frage stellen, ob die Heidenchristen, also die Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, ob die beschnitten werden müssen. Und ob sie das ganze Gesetz halten müssen. Und die Apostel haben ein klares Nein dazu gesagt. Also wenn wir die Geringsten im Himmelreich sind, dann sind die Apostel auch bei uns. Und ich denke, wieder ist der Grund in diesem Wörtchen Erfüllung zu finden. Weil Jesus eben gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen. Und das bedeutet, erst wenn wir verstanden haben, wie Jesus das Gesetz erfüllt, werden wir auch verstehen, welche Bedeutung die Gesetze heute für uns haben. Nur wenn wir verstehen, wie Jesus die Gesetze erfüllt hat, die Gebote erfüllt hat, dann wissen wir, welche Änderung zwischen dem davor und dem danach eingetreten ist. Mehr verrät Jesus hier erst einmal gar nicht. Und das mag vielleicht frustrierend sein. Und ich denke, auch wir sind mehr oder weniger am Ende unserer Zeit angelangt. Wir werden uns noch mehr über die nächsten Wochen mit diesem Thema beschäftigen. Und ich will nur so viel sagen. Jesus hat durch seinen Gehorsam bis ans Kreuz hin das Gesetz vollkommen gehalten. Die Bibel spricht davon, dass Jesus Christus am Kreuz die geistliche Beschneidung erfahren hat, auf die der Teil, beziehungsweise körperlich auch, auf die der entsprechende Teil des Gesetzes hinweist. Wenn das Alte Testament von Beschneidung redet, am Kreuz sehen wir die Erfüllung. Wenn das Alte Testament von einem Sühneopfer redet, dass wir ein Sühneopfer darbringen müssen, dann sehen wir im Kreuz, wie Jesus dieses Sühneopfer dargebracht hat. Ein für alle Mal. Er hat es erfüllt. Wir müssen keine Opfertiere mehr schlachten. Am Kreuz hat er auch die Gerechtigkeit geschaffen, die so weit besser ist als die der Pharisäer. Wir müssen ihm vertrauen und ihm glauben. Er hat die Konsequenzen unserer Rebellion auf sich genommen. Er hat sie getragen, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Und durch diese Vollendung ist er in den wahren Sabbat eingegangen, auf den das Gesetz hinweist. Das sind nur so ein paar Ansatzpunkte, Sabbat, Beschneidung, Sühne, die uns helfen zu verstehen, dass das Halten der Gebote nicht unbedingt bedeutet, dass wir die Gebote eins zu eins halten, sondern dass wir uns überlegen müssen, wie hat Jesus diese Gebote erfüllt? Und wir halten sie indem wir auf Jesus vertrauen, der diese Gebote perfekt und vollkommen erfüllt hat, nicht nur als im Gehorsam, sondern auch in dieser dritten Variante, die ich vorhin genannt hatte, nämlich dass diese alttestamentlichen Schattenbilder, wenn man so will, auf die Erfüllung in Jesus vorwärts verweisen. Also wir sollten uns nicht irre machen lassen durch diese Verse und auch nicht durch Leute, die sagen, wir müssen bestimmte Gebote halten. Und wenn es auch nur ist, wie wir mit zum Beispiel dem Sonntag umgehen. Unsere Gerechtigkeit ist besser als die der Pharisäer und wir leben frei von dieser Belastung, das Gesetz halten zu müssen, weil wir, die wir in Jesus vertrauen, das Gesetz in ihm, durch ihn gehalten haben. Das ist nur ein Ansatz einer Antwort. Ich verstehe das und vielleicht frustriert euch das und ihr könnt mir das gerne übers Abendessen sagen. Aber wir werden uns die nächsten Wochen, wie gesagt, noch ausgiebiger mit diesem Thema befassen, gerade auch mit dem ethischen Teil des Gesetzes. Und ich denke, jetzt ist unsere Zeit wirklich am Ende. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um die ganze Schrift zu erfüllen. Danke vor allem, dass wir uns nicht unsere eigene Gerechtigkeit erarbeiten müssen, weil du uns deine Gerechtigkeit am Kreuz geschenkt hast. Bitte hilf uns gerade als Gerettete, als Gerechte vor Gott, dass wir dir gehorsam leben, damit unsere Mitmenschen die guten Taten sehen, die du in uns bewirkst, und sie unseren Vater im Himmel ehren und preisen. Amen.